kennt sich, man schätzt sich. Der Podcast mit Tino Casali und Mario Hochgerner.
Mario, erkenne ich da einen leichten Sonnenbrand auf deiner Stirn? Oder täuscht es durch die Kamera?
Das täuscht, aber ich habe die Sonne wieder mal gesehen. Also ich bin gestern, wie du weißt, in Lissabon angekommen. Gehe da beim Flughafen raus und auf einmal strahlt dich die Sonne an mit 18, 19 Grad. Und ich habe mal die Jacke ausgezogen und habe einfach mal mich in die Sonne gesetzt, 5 Minuten und genossen. Weil war ja nicht so in der letzten Zeit bei uns zu Hause.
Mario, jetzt noch mal kurz. Es ist nicht Ninja Warrior Portugal, was du moderieren wirst?
Nein, ist es nicht.
Sondern du hast deinen Job ein bisschen verändert, beziehungsweise hast du einen neuen Job dazu genommen. Es haben sicher einige mitgekriegt, aber klär mal kurz auf.
Ja, ein bisschen angepasst würde ich sagen. Also bleib weiterhin im Fernsehen vertreten, bei Puls 4, bei der ProSieben-Gruppe. Da mache ich alles weiterhin. Werde auch weiterhin den Podcast machen, weil der steht ja, Dino, wie du weißt, an erster Stelle in meinem Job-Ranking. Man kennt sich, man schätzt sich.
Das so ist nämlich.
Eine Herzensangelegenheit. Und zusätzlich bin ich schon knapp ein Jahr mit einer deutschen Spielerberateragentur im Austausch, auch für die schon nebenberuflich tätig gewesen. Und jetzt wird das Ganze mehr und habe bei Puls 4 auf 50% reduziert und möchte mich mehr dann auch der Spielerberatung widmen. Ganz coole Agentur, die in den Top 5 Ligen zu Hause ist, die viel in Deutschland macht, ein bisschen was in England auch macht und in den großen Ligen schöne große Transfers schon gemacht hat und die jetzt auch ein bisschen den österreichischen Markt angehen wollen, vor allem Top-Talente finden und ins Ausland bringen, ist so ein bisschen die Aufgabe, das Ziel. Und da bin ich jetzt mit an Bord und das treibt mich nach Lissabon, weil da ist so ein Kongress, wo sehr viele Sportdirektoren all over the world vertreten sind und die kommen da zusammen. Und da bin ich jetzt 2 Tage in Lissabon, im schönen Lissabon.
Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Weil Spielerberater ist ja schon etwas, wo man sagt, zwielichtiges Geschäft, sehr, sehr, sehr verrufen, würde ich mal sagen. Warum hast du da gedacht, jawohl?
Aber Tino, okay, du hast ja auch einen, oder?
Ja, ja.
Und jeder Sportdirektor hat ja auch mit ihnen zu tun. Nein, ich glaube einfach, das Bild ist ein bisschen ein schlechtes, das es gibt davon. Und natürlich, wie in jeder Branche, gibt es die schwarzen Schafe und sehr seriöse Agenturen, glaube ich. Ich habe das sehr genau geprüft, bin seit Jahren mit dem Marc Bernbeck sehr gut befreundet und im Austausch, der einer der CEOs von der Agentur ist. Und vor knapp einem Jahr hat er mich mal gefragt, ob mich das interessieren würde, so auch im österreichischen Markt auch zu unterstützen, mit Infos zu unterstützen. Und bin eigentlich seit einem Jahr bei jeder Sitzung dieser Agentur dabei und habe sie auf Nieren geprüft, weil mir Seriosität, der natürlich, also auch gerade mit dem anderen Job, extrem wichtig ist und war. Und hätte ich da jetzt kein gutes Gefühl, würde ich den Schritt nicht gehen. Also ich habe ein absolut gutes Gefühl, dass man das Business auch auf seriöse Art und auf mit Charakter machen kann. Und deswegen reizt es mich total. Es ist Fußball. Es geht um junge Talente, die man weiterbringen will. Das ist vieles, was irgendwo bei mir gerade gut zusammenpasst, wo ich sagen kann, da kann ich mich wirklich mit vollem Herzen drum kümmern. Und ich glaube, dass es mir Spaß macht, ja.
Es gibt deutlich mehr sympathische Spielerberater, als man glaubt, gell?
Ja, also ich habe einige kennengelernt jetzt in letzter Zeit und unser Gast wird auch einige kennen. Ich bin immer sicher, dass er mit einigen zu tun gehabt hat, ja. Vielleicht kann er uns dazu auch was sagen. Ich bin ein bisschen begeistert, wie aktuell wir in den letzten Wochen unterwegs sind. Gibt es ein Thema in Österreich, greifen wir es auf und haben die Top-Gäste. Es ist leider kein schönes Thema, muss man auch sagen. Stripfing.
Jetzt habe ich gemeint, du sagst, es ist leider kein schöner Gast, da wollte ich jetzt schon
da gehört er wahrscheinlich zu einem der, also in die Top 5 oder so, rein optisch.
Ja, sicher.
Wenn einige sagen, dass er einer der fälschesten ist, die wir gehabt haben. Aber nein, natürlich kein schönes Thema. Stripfing Konkurs angemeldet, zurückgezogen in der zweiten österreichischen Bundesliga. Und darüber wollen wir heute sprechen mit unserem Gast, mit dem Sportdirektor vom SV Stripfing, Alex Grünwald. Hallo.
Grüß euch. Ja, danke für die Einladung und danke für die netten Worte. Freut man sich natürlich. Klar, Haben wir fast die Top 3 eigentlich erwartet von der optischen Skala, aber Top 5 nehme ich auch, das ist in Ordnung. Und mittlerweile Ex-Sportdirektor von Spitzing.
Ja. Ja, so ist es natürlich. Das bringt die Aktualität mit sich.
Genau.
Grüni, was machst du gerade? Also alle Mitwirk, Stritfing ist Geschichte, du hast selber gerade gesagt, bist immer Sportdirektor. Wie schaut jetzt so ein Tag aus?
Ja genau, ich glaube, das war ja eher ein größeres Thema, obwohl Stritfing eigentlich ein kleiner Verein in Österreich ist, aber trotzdem sehr polarisiert hat, glaube ich, war das in den letzten ein, zwei Wochen ein großes Thema in den ganzen Medien. Und ja, ist leider so gekommen, dass dem Verein sozusagen das Geld ausgegangen ist. Und ja, ich glaube, auch mit heute dann ein Konkursverfahren eröffnet wurde und ja, eigentlich die ganze Sportetage inklusive mir, von mir angefangen bis zu den fast allen Spielern, Betreuern, sind eigentlich letzten Montag aus den Verträgen ausgestiegen. Und ja, ist leider, war kein schöner Schritt und auch keine schöne Erfahrung. Aber ja, wir haben, glaube ich, bis zum Ende alles gegeben. Man muss auch sagen, dass der Verein jetzt nicht so war, dass sie uns uns das Gefühl vermittelt hätten, ja, das ist jetzt ihnen egal, sondern sie haben eigentlich überhaupt bis zur letzten Sekunde probiert, da die finanziellen Mittel noch aufzustellen. Das hat nicht funktioniert und deswegen ist es natürlich schade, dass es so früh und mitten in der Saison jetzt so zu Ende geht. Und ja, natürlich dann ein bisschen für uns alle quasi, ja, Schock. Man hat es natürlich ein bisschen ahnen können, weil ja die Gelder jetzt über mehrere Monate ausständig waren. Aber wenn es dann natürlich so weit war, und man dann getrennte Wege geht, von heute auf morgen, was ja unüblich ist in dieser Branche, weil normalerweise, ja, wenn die Saison aus ist, gibt es noch Abschiedsessen und dann verabschiedet man sich 4, 5 Spieler verlassen den Verein, aber der Rest sieht sich dann 3 Wochen später wieder beim Training und diesmal war es wirklich so, während der Saison, ja, passt, man steigt aus den Verträgen und ja, man sieht sich so auf die Art und das war schon eine sehr eigenartige und auch neue Situation für mich und ja, und dadurch jetzt natürlich eine neue Situation, ja, Fahrt wird man nicht, habe natürlich da mit meiner Frau 2 wunderschöne kleine Kinder zu Hause und von dem her, ja, Podcast-Einladungen, andere Treffen ausgemacht und ja, also Fahrt wird man nicht, sagen wir so.
Was mich interessieren wird, du bist ja in einer leitenden Funktion dort gewesen und für die Zuschauer oder für den Fußballfan kommt das dann oft so ein bisschen aus dem blauen Himmel. Wie lange hast du schon gewusst, dass das richtig eng wird, dass da was passieren kann?
Ja, das Problem war eher, wir sind ja ganz normal in die Saison gestartet, war ja, muss man vielleicht ein wenig ausholen, Ende der Kooperation mit der Austria im Sommer, da war ja eine Woche vor Trainingsstart, haben wir, glaube ich, einen Vertragsspieler gehabt und da war die Ausgangssituation schon ein bisschen schwierig. Wir haben dann, glaube ich, in kürzester Zeit dann relativ guten konkurrenzfähigen Kader zusammengestellt und dann kurz vor dem ersten Saisonspiel, wenn die Timeline, glaube ich, stimmt, oder in dieser Phase ist eben die Nachricht gekommen, dass unser Gönner eben da finanzielle Probleme hat und ja auch Hauptsponsor natürlich, das hängt ja dann auch alles zusammen und dann ist natürlich die erste Unsicherheit aufgekommen, dann ist aber das erste Geld gekommen, das war dann auch ja so ein bisschen Sicherheit für alle und dann ist natürlich losgegangen, dass halt die Gehälter ausständig geblieben sind und ja, dann das erste Monat, zweite Monat und dann hat man natürlich gewusst, dass irgendwas nicht stimmt und das war natürlich eine schwierige Situation, weil wir auf der anderen Seite im Sport, in der Sportabteilung wollen wir Leistung bringen. Man weiß aber, wenn solche, oder man weiß es, vielleicht kann man es vielleicht auch nicht so verstehen, wenn man es selber nicht gespürt hat. Ich war jetzt auch das erste Mal dabei. Aber da geht es halt um Themen wie, wie kann ich mir die Miete leisten? Ist der Kühlschrank voll, um etwas zu essen zu haben vor den Spielen und so weiter? Also man muss sich ja vorstellen, in der zweiten Liga, da verdient man auch jetzt nicht so viel, dass man sich extrem, da kann man vielleicht davon leben, aber mehr nicht. Natürlich ist von einem Verein zum anderen natürlich auch, gibt es auch Unterschiede, aber das sind keine Multimillionäre, die locker mal ein paar Monate überbrücken. Und da waren schon einige schwierige Themen dabei. Und dafür muss ich sagen, großen Respekt vom Trainer anfangen, bis zum Spieler, Betreuer, wie sie sich da verhalten haben. Trotzdem gefühlt haben wir trotzdem irgendwie was entwickelt. Wie ich gesagt habe, auch die Mannschaft sehr spät zusammengestellt, Findungsphase. Und trotzdem haben wir in den letzten Wochen sind wir immer besser in der Liga angekommen, immer stabilere Leistungen gebracht, obwohl wir die Themen im Hintergrund gehabt haben und das habe ich auch der Gruppe gesagt am letzten Tag, wie wir dann auseinandergegangen sind, dass ich wirklich größten Respekt vor den ganzen Leuten dort habe und das nicht selbstverständlich war, wie sie mit dieser Situation umgegangen sind. Und ja, das war so ein bisschen zusammengefasst jetzt ein bisschen was zu diesem Thema.
Grün, es hört sich dann noch an, als ob du die sehr viele andere Sachen hast kümmern müssen. Abseits von deinem Kerngeschäft, deinem Kader zusammenstellen, die sportlichen Belange eben.
Ja, das stimmt. Klar, SV Striptfinger, kleiner Verein in der Bundesliga, natürlich auch nicht diese personellen Ressourcen, wie man es vielleicht aus der ersten Bundesliga oder auch bei, sage ich mal, Vereinen, die vielleicht schon länger in der zweiten Bundesliga und da einfach mehr Substanz haben, gewohnt ist. Und ja, ich kann ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel einen Spieler aus dem Ausland geholt haben, dann habe ich den Flug gebucht, dann habe ich den Spieler vom Teammanager gespielt, den Spieler vom Flughafen abgeholt, habe davor geschaut, dass man irgendwie ein günstiges Zimmer oder Gratiszimmer irgendwo organisieren. Davor natürlich das Zimmer noch, wenn das verschmutzt war, noch irgendwie gereinigt, damit das ja auch, sage ich mal, sauber ist, weil das ist ja was, das soll zumindest in ein sauberes Zimmer gehen, oder auch die Bettwäsche überzogen noch oder so, dass es halt, dass der Spieler sich auch wohlfühlt. Und ja, Verträge gemacht vom Spieler dann mit dem Berater, wenn ein Berater involviert war, dann auch noch die Dinge abgehandelt. Und ja, Sponsoring teilweise, also es war schon sehr breit. Also das ist da nicht, wie die Öffentlichkeit denkt, das ist einfach nur ja ein bisschen Kader planen und den einen oder anderen Transfer machen. Im Hintergrund auch FIFA Clearinghouse, wenn du einen internationalen Transfer machst, im FIFA TMS den Transfer abzuwickeln, dann im Fußball Österreich im Online-System, Anmeldescheine. Ja, da gibt es so einen gewissen Prozess auch, was im Hintergrund extrem viel Arbeit ist, was die Öffentlichkeit nicht sieht. Und ja, das habe ich gefühlt da ja auch alles in die Hand genommen und war aber im Nachhinein sehr gut, weil ich ja da wirklich alles gelernt habe und jetzt in die 2 Jahre, glaube ich, einen richtig großen Schritt gemacht habe in meiner Entwicklung, was es auf dieser Position oder diese Position betrifft.
Du sprichst da Dinge an. Normalerweise hat man Sportdirektor wahrscheinlich ein Team hinter sich, die dann genau das macht, registrieren, Online-System und. Alles selber machen bis hin zur Bettwäsche ist heftig. Aber war es für dich die gute Schule, die du vielleicht am Anfang deiner Sportdirektorenkarriere genau braucht hast?
Absolut, der richtige Schritt und das richtige Learning. Also, weil du lernst einfach alles kennen. Was braucht es für einen Transfer? Welche Dinge müssen im Hintergrund abgehandelt werden? Ich hoffentlich bin irgendwann in einer Position, wo ich mein Team habe, wo ich auch dann ganz genau weiß, was kann ich denen abverlangen, was nicht. Und ja, das ist das Ziel natürlich, irgendwann dann vielleicht einmal ein Team zu haben, die das abhandeln. Aber um ein Verständnis für das Ganze zu bekommen und für den ganzen Prozess zu bekommen, war es wirklich ein Top-Learning, das alles selber zu machen. Natürlich in der einen oder anderen Minute war es vielleicht einmal anstrengend und vielleicht einmal auch frustrierend. Aber ja, das war, wie gesagt, genau die richtige Schule zum richtigen Zeitpunkt. Ich meine, ich bin jetzt vor drei Jahren habe ich aufgehört mit dem Profifußball, bin ja dann gleich ins Sportsponsoring bei der Austria und jetzt 2 Jahre als Sportdirektor gearbeitet. Also jetzt habe ich mittlerweile auch, glaube ich, in so einem Vereinsleben sehr viel Berufs- oder Praxiserfahrung gesammelt und ich war froh, dass ich in so eine Struktur gekommen bin, weil ich eben so, glaube ich, am meisten gelernt habe.
Aber du hast jetzt auch Menschen sagen müssen, dass es da nicht weitergeht, dass es kein Geld gibt. Und wahrscheinlich warst du der erste Ansprechpartner in den Belangen für viele Spieler oder auch für andere Funktionäre. Wie nah ist dir das persönlich auch gegangen, dass es ein Thema ist, du hast es schon angesprochen, dass da Menschen halt auch ihre Miete zahlen müssen und die kommen zu dir und wollen wissen, wie es weitergeht?
Ja, also natürlich gibt es angenehmere Themen. Ich bin ein bisschen das Bindeglied gewesen zwischen Betreuermannschaft und dem Verein und klar, aufgrund der räumlichen Training auch von ein bisschen, weil wir auch in Wien trainiert haben, der Verein ja trotzdem in Niederösterreich beheimatet ist, es hat ein bisschen auch eine räumliche Trennung gegeben und da war ich, glaube ich, ein wichtiger Kommunikator und habe das kommuniziert, was ich auch kommunizieren habe können oder die Infos, was ich auch bekommen habe. Kleine Phasen, wo man einfach den Spielern oder den Betreuern anmerkt, dass eine große Unsicherheit da ist. Da versucht man natürlich auch, sich in die hineinzuversetzen und den Menschen dann gegenüber auch eine gewisse Sicherheit zu vermitteln und zumindest eben das Gefühl zu vermitteln oder ihm das zu versprechen, dass man zumindest alles gibt und dass das Gegenüber halt ist meistens so vermittelt, dass jeder auch zu mir kommen kann, wenn es ein Problem gibt oder wenn es bei jemandem kritisch ist, dann braucht er das auch nicht vor der ganzen Mannschaft sagen, dann soll jeder hat meine Nummer und soll sich dann privat bei mir melden und wir werden schauen, dass wir irgendeine Lösung finden, um den jeweiligen dann auch in der einzelnen Situation zu helfen. Das haben wir dann probiert, das haben wir ganz gut hinkriegt, den einen oder anderen haben wir dann vielleicht noch einmal ein Frühstück kaufen müssen, weil das einfach nicht möglich war, aber da haben wir dann eigentlich sehr gut zusammengehalten, muss ich sagen. Das hat irgendwie auch irgendwie so eine Gemeinschaft entwickelt, einen Zusammenhalt entwickelt und wie gesagt, aber ich glaube auch vom Anfang von Trainer, von Emin Soleimani auch, der was ja auch vollstes Verständnis dafür gehabt hat, dass es da nicht nur um Fußballer geht, sondern einfach um Menschen, die ihre Grundbedürfnisse decken müssen. Und das haben wir probiert so anzugehen, viel Empathie zu haben, sich versuchen, in gewisse Lagen reinzuversetzen und danach zu handeln. Und mit der Angehensweise sind wir dann, glaube ich, auch ganz gut gefahren und haben uns gegenseitig auch gut helfen können.
Grün, hast du gesagt, ihr wart ja eigentlich komplett in Wien und der Verein war in Niederösterreich sozusagen. Jetzt hast du von der Kommunikation ja schon ganz eine schwierige Geschichte eigentlich. Wie oft warst du selber in Stripfing eigentlich? Wie war dein Bezug dahin?
Ja, nein, ich war schon das eine oder andere Mal dort, wenn es um gewisse allgemeine Themen gegangen ist oder Mitgliederversammlung. Öfters als die Spieler oder die Trainer vielleicht. Oder
als Spieler quasi ja. Hast du Stripfing so am Hut gehabt, oder?
Nein, wenig. Wir haben im Sommer, ich habe dann im Sommer geschaut, dass wir auch einmal ein Freundschaftsspiel in Stripfing spielen. Du hast einfach gemerkt, wie sich die Leute dann freut haben, dass wir draußen einfach mal ein Freundschaftsspiel gespielt haben und die Kinder sind herumgelaufen. Also dieses Vereinsleben hat dann ein bisschen zum Leben angefangen und deswegen war es ja natürlich schade, dass man vielleicht auch nicht die Heimspiele auch irgendwie da draußen irgendwo spielen hätten können, weil ich glaube, dann hätte man dieses Vereinsleben auch noch einmal viel intensiver leben können. Ich meine, ich kenne es alle, Tino, du auch bist da aus Spital. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau deine Jugendvereine, aber ich komme aus Klagenfurt. Da haben wir früher Training gehabt, dann haben die Eltern in der Kantine noch was getrunken und wir sind nach dem Training weiter am Kunstwasser herumgelaufen und da sind die Spieler aus der Regionalliga oder zweiten Liga bei uns vorbeigegangen und wir haben die angekimmelt, dass wir das Superstars werden und so hat sich irgendwie eine gewisse Nähe aufgebaut, ein Bezug zu den ganzen Leuten und so weiter und das war einfach extrem schön und das ist aufgrund dieser Gegebenheiten ist es auch ein bisschen weggefallen und das war dann auch für den Verein natürlich auch dann noch schwieriger, sage ich einmal, um gewisse Dinge umzusetzen.
Alex, ich stelle mir das sehr schwierig vor, in so einer Situation zu sein, in der zweiten höchsten Liga in Österreich. Also wir sprechen da über absoluten Profifußball und dann reden wir trotzdem über einen Spieler, der sich vielleicht kein Frühstück leisten kann. Was rennt da falsch? Jetzt gar nicht nur bei Stripfing, sondern dass der Profisport so bezahlt wird.
Ist natürlich für die Vereine, die Einnahmen in der zweiten Liga sind natürlich auch gering. Man hat jetzt nicht das größte Zuschauerinteresse, also die Stadien sind auch nicht extrem voll. Also damit der Verein in der zweiten Liga Geld verdienen kann, muss schon sehr viel zusammenpassen. Also und das ist einfach für jeden Zweitligaverein schwierig. Deswegen wollen ja, glaube ich, auch die ganzen größeren Vereine der zweiten Liga, Traditionsvereine, relativ schnell wieder in die Bundesliga kommen, weil sie dort auch die Möglichkeit haben, dann auch wieder Einnahmen zu lukrieren. Und das ist in der zweiten Liga sehr, sehr schwer. Dementsprechend sind auch die Gehälter und dementsprechend, das reicht für die Miete und für ein normales Leben, aber das war's dann. Aber die zweite Liga sollte eigentlich ein Sprungbrett sein für viele junge österreichische Spieler, die den Weg dann weitermachen, vielleicht nochmal international, so wie du vielleicht dann, vielleicht kannst du ja mal dann jemanden vertreten, oder auch für andere Spieler. Und so war es auch zu meiner Zeit. Ich habe, glaube ich, auch 40 Zweitligaspiele gemacht. Wir haben uns das nochmal über das unterhalten, also auch die ganzen viele Nationalteamspieler, wie der Leimer, Schoboslei, auch internationale Spieler, die haben ja alle 40, 50, 60 Zweitligaspiele in Österreich gemacht. Also das ist ja quasi ein Sprungbrett auch für die jungen Spieler und ich glaube, die älteren Spieler oder mittleren Alters älteren Spieler, ich habe viele gehabt auch, ich war in der Frank-Sonner-Akademie, da waren die Top-Talente in ganz Österreich und einige haben zu mir dann gesagt, hey, bevor ich in der zweiten Liga spiele, gehe ich lieber arbeiten und mache nebenbei Ausbildung. Einer meiner besten Freunde ist jetzt, hat dann ein Jus-Studium gemacht, aber bei der Polizei Jus-Studium und hat eine super Karriere gemacht, auch außerhalb des Fußballs. Hätte aber trotzdem in der zweiten Liga spielen können. Also das ist so ein bisschen eine Grundsatzentscheidung für die Spieler dann auch. Der eine denkt sich, okay, ich will jetzt einfach bis 30, 35 vielleicht Profi sein in der zweiten Liga, es reicht zum Leben, ich kann mir nichts sparen, aber ich habe zumindest 15 Jahre ein richtig cooles oder ein cooles Leben gehabt, wo ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Das ist ja auch ein Ansatz. Aber ein
schönes, ja.
Genau, grundsätzlich zweite Liga natürlich wirtschaftlich schwer. Sprungbrett für Junge, glaube ich, sollte es weiter bleiben und auch ganz wichtig, meiner Meinung nach. Und ja, aber natürlich nicht leicht für die Vereine. Und dementsprechend auch nicht die Gehälter auch so groß für die Spieler.
Wie ist die Arbeit als Sportdirektor bei so einem Verein, wo ja Ablösesummen werden nicht gezahlt? Wie wird das Budget wahrscheinlich am Minimum ist?
Man hat natürlich, oder ich speziell auch mein eigenes Netzwerk, das ich dann anzapfe. Dann haben wir natürlich auch mit der Austria einen Kooperationspartner gehabt, wo die Kooperation zwar beendet worden ist, aber wir haben am Ende des Tages dann trotzdem 6 Spieler von der Austria ausgeliehen. Das war ja so, wie am letzten Spieltag der zweiten Liga haben wir das fixiert. Da sind die Young Violets halt aus unserer Sicht aufgestiegen und dadurch hat die Kooperation beendet werden müssen. Dann hat sich eine komplett neue Situation so einfach ergeben und dann musst du einfach ein bisschen, sage ich, schon vorab oder musst einfach vorab planen. Ich habe mit vielen Gespräche geführt, die haben aber noch nicht zusagen können, weil sie gar nicht gewusst haben, was passiert jetzt genau mit uns, wo spielen wir, wo trainieren wir. Und ich habe einfach geschaut, dass ich die Gespräche so weit bringe, dass wenn wir wissen, wo wir spielen, wo wir trainieren, was jetzt genau ist, dass ich dann auch Nägel mit Köpfen machen kann mit den Spielern. Und das war so ein bisschen ein wichtiger Faktor in dem Konstrukt, dass wir dann relativ schnell auch agiert haben, quasi dann natürlich trotzdem von der Austria 6 Spiele durch unseren guten Zugang zur Austria 6 Spieler ausgeliehen und so weiter und dann war mit Leihspielern gearbeitet, haben Elias Scherf von Hartberg und Dormann geholt und so weiter und dann hat sich der Kader dann relativ schnell auch Gott sei Dank zusammenstellen lassen.
Jetzt ist das Kapitel mal vorbei und auf einem Schlag, ich weiß nicht, wie viele Spieler ihr im Kader gehabt habt, aber sicher über 20, sind 20 Spieler arbeitslos und ablösefrei zu haben. Verändert den Markt natürlich gerade in Richtung dritte Liga, zweite Liga extrem im Winter. Und es werden vielleicht ein paar Spieler überbleiben, oder?
Ja, schon. Hat natürlich einen Einfluss auf den Markt. Wie groß der sein wird, wird man sehen, aber ich sage, wenn man speziell diese Mannschaft hernimmt, dann sind schon einige Spieler dabei, die, glaube ich, für den einen oder anderen sogar Bundesligisten oder auch zweite Bundesliga sicher interessant sind. Das bekomme ich auch jetzt natürlich schon ein wenig mit. Das wäre jetzt aber, glaube ich, eine Utopie, wenn man sagt, jeder Spieler, was jetzt bei uns im Kader wird wo unterkommen. Ich glaube, der ein oder andere ältere Spieler wird sicher Angebote haben, denke ich, aus der Regionalliga. Wo man sagt, man kann die Karriere vielleicht noch ein bisschen ausklingen lassen und vielleicht einen anderen Weg einschlagen, nicht mal im Profibereich, kann trotzdem bei der Familie oder im Umfeld bleiben. Und ja, der eine oder andere Spieler auf jeden Fall interessant, aber so wie du sagst, also verändert natürlich den Transfermarkt ein wenig und früher, oder sagen wir so, in einem normalen Jahr, wenn der Verein während der so Insolvenz geht, dann gibt es auch gewisse vertragslose Spieler. Und für die wird es natürlich jetzt auch schwieriger, weil natürlich auf einen Schlag 15 bis 25 neue Spieler am Markt kommen und
die natürlich sagst, auch
in Konkurrenz stehen. Mhm. Genau, ja. Die natürlich in Konkurrenz zu den arbeitslosen Spielern stehen, die natürlich auch auf Vereine hoffen. Und ja, deswegen bin ich gespannt, auch von meinen, also von unseren Spielern, die was bei uns waren jetzt, wer wo unterkommt.
Grüne, wie geht's für die weiter? Was ist der Plan? So schnell wie möglich wieder in Leiterfunktion arbeiten oder brauchst du Pause?
Na, also mir sagen, mir geht es eigentlich von der Energie her top. Ich bin nicht ausgelaugt, gar nicht. Also von mir aus könnte es eigentlich relativ schnell wieder losgehen. Wie gesagt, die ersten 2-3 Monate von der Saison, wo es wirklich normalerweise immer viel ist, das war vorbei. Dann war der September, September, Oktober eher, marktgemäß ein bisschen ruhiger. Und dementsprechend bin ich eigentlich voller Tatendrang und eigentlich voller Energie und für mich ist ganz klar, ich will auf jeden Fall im Profifußball bleiben, in operativer Schiene im Managementbereich. Das ist jetzt, wo ich 2 Jahre, glaube ich, extrem viel Erfahrung gesammelt habe und, glaube ich, einen guten Mehrwert bieten kann. Und ja, ich bin natürlich auch schon länger im Geschäft, also war ja trotzdem auch einige Jahre Profifußballer und weiß, dass diese Jobs auch nicht, an den Bäumen hängen und die kann man sich nicht einfach so aussuchen, Da muss man natürlich schauen, auch wo es Bedarf gibt und ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass sie mittlerweile ein ganz gutes, ganz einen guten, wie sagt man, einen Rahmen mitbringen für diese Position in Österreich und bin gespannt, was mich da erwartet in Zukunft.
Aber so die Nähe oder das Herz wäre schon weiterhin gern am Verteilerkreis, oder?
ja, gut. Ich habe fast meine ganze Karriere ausschließlich für Austria Wien gespielt. Aufgrund der Kooperation, ich war ja vorher ein Sportmann, bin ja auch dann, glaube ich, da im Fokus gerückt für diese Position und bin jetzt da quasi 15 Jahre fast täglich dorthin gefahren und es ist natürlich jetzt eine neue Situation für mich und dass Austria Wien für mich natürlich da ein ganz spezieller Club ist, so ist nach meiner Karriere nicht gesagt hat, eigentlich wie so eine Heimat für mich geworden ist, das ist ja ganz klar und das werde ich auch nicht leugnen, aber es gibt dort Positionen halt als handelnde Personen, die Positionen sind auch besetzt und von dem her ja, alles zu seiner Zeit vielleicht.
Aber das heißt, du musst jetzt halt um jeden Preis in der ersten Reihe stehen. Also würdest du dir vorstellen können, quasi in einem Team mit einem vorne Sportdirektor, Geschäftsführer da mitzuarbeiten quasi beim Verein?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin 36 Jahre, also bin auch nicht, habe noch nicht schon 20 Jahre Berufserfahrung in dieser Position. Von dem her, ja, bin für alles offen. Alles, was im operativen Managementbereich ist, da in einem Fußballclub, glaube ich, wäre interessant. Habe jetzt auch am meisten Erfahrung gesammelt und von dem her bin ich eigentlich für alles offen. Und wie gesagt, das Profil ist mittlerweile gut geschärft, glaube ich. Und deswegen bin ich selber gespannt. Ist ja wie ein Spieler, was denn man unterschreibt Verträge, dann wechselt man vielleicht einmal den Verein. Ich war Spieler immer so, dass ich meinen Vertrag eigentlich nie auslaufen habe lassen, sondern wollte immer vorher Klarheit haben. Jetzt bin ich auch in der Situation, dass okay, der Vertrag ist nicht ausgrenzt, sondern eine neue Konstellation und jetzt muss man halt einmal ein bisschen abwarten. Und wie gesagt, aber so wie gesagt, in einem Team oder eben vorne im Spotlight, also ist alles möglich. Kommt immer auf die Aufgabe drauf an und für mich ist auch wichtig, dass ich einen Mehrwert habe für den neuen Club. Also da ist nicht nur so, dass ich irgendwo bin, sondern ich will den Club einen Mehrwert bieten und den Club auch helfen, dass er sich entwickelt, dass man vorankommt. Ich will nicht zu einem Club mit Vision, der was erreichen will. Also das ist auch für das, was ich eigentlich stehe und wie ich es auch aus meiner Karriere gewohnt bin. Und ja, wenn sich das irgendwie ergibt, dann wär's super.
Manuel, weil es vielleicht der Markt fällt. So Spielerberater oder Sportdirektor und Berater. Da könnte das ganz was Neues machen.
Naja, aber das funktioniert ja nicht, weil das wäre ja ein bisschen ein Interessenskonflikt gleichzeitig, wenn man einen Sportdirektor wo unterbringt und nachher sagt, jetzt nimmst du aber meine Spieler.
Jetzt haben wir zufällig 10 Spieler von der Agentur.
Genau. Nein, aber natürlich hat ja jeder sein Netzwerk, also fast jeder Sportdirektor hat einmal selber gespielt und war dadurch mal an einen Berater gebunden. Diese Netzwerke gibt's ja. Aber gerade in gut geführten Fußballvereinen wird ja da sehr seriös drauf geschaut, dass da nicht irgendwie Schindluder betrieben wird und nicht irgendwie Freundschaftsdeals passieren. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, auch für die Spieler, dass man sich da drauf verlassen kann, dass da die Gesellschaften nicht zu stark sind. Und ich glaube, das ist gerade in Österreich in sehr, sehr seriös gehandelt. Ich weiß nicht, siehst du das ähnlich, Alex? Du hast da einen Einblick.
Ja, so wie du sagst, also das würde auch auffallen, wenn auf einmal 15 Spieler aus derselben Agentur da stehen und das habe ich jetzt auch so also eigentlich auch nicht oft erlebt irgendwo im Fußball Österreich. Was man noch erwähnen muss, natürlich auch heutzutage hat sich auch das Scouting extrem weiterentwickelt, auch das Datenscouting hat einen enormen Stellenwert eingenommen. Das macht die als Club natürlich auch ein bisschen unabhängiger auch von Beratern, sage ich einmal. Klar, den Spieler, was du aussuchst, der hat natürlich dann wieder einen Berater, aber sozusagen kann man sich ein bisschen unabhängiger auch von den Spielerberater machen und ich glaube, es ist wichtig, trotzdem gewisse Leute zu haben, denen du vertraust, wo du weißt, die haben ein gutes Auge. Ich glaube, auch aus Agentursicht ist es auch immer so, dass wenn man einen Spieler zu einem Club bringt und der Spieler funktioniert, dann hat man automatisch jetzt einmal den Fuß in der Tür, sage ich, und hat da Vertrauen zu dem Club aufgebaut, weil man einen Spieler hingebracht hat, der was funktioniert hat. Und dann hat auch der Sportdirektor oder der Club ein Vertrauen zu diesem Spielerberater. Und die Chance ist natürlich dann wieder sehr hoch, dass man dann mit diesem Berater auch wieder ein Geschäft macht oder wieder einen Spieler holt. Und es ist ein bisschen ein Geben und Nehmen, sage ich einmal. Aber ich sage, es ist eine gute Mischung. Eine gute Mischung aus aus einem guten eigenen Netzwerk mit vertrauten Personen, aber trotzdem auch international und natürlich das Datenscouting, wo man sich ein bisschen unabhängig macht, auch von den Spielerberatern.
Sehe ich genauso, würde ich vollkommen unterschreiben.
Mara, wollen wir noch über Grün in seiner Karriere reden? Spielerkarriere.
Unbedingt. Ja, unbedingt.
Ich kenne Grün ja nicht als Sportdirektor, kenne ihn nur als Mitspieler. Und da sitzt er vor uns und wir reden über, ist ja Zeichen, dass ich auch alt werde.
Ja, definitiv. Tino, du feierst am Wochenende Geburtstag, also. Richtig. Und du weißt, wie alt du wirst.
Es ist leider nicht der 20er.
Nennen, ja? Ich möchte es nicht öffentlich nennen, aber es ist schon sowas, wo man einlädt und wo mehrere Menschen kommen.
Also, ich würde sagen, für Dortmund das beste Alter, das muss man aber auch sagen.
Das muss man
das sagen. Das allerbeste Alter.
Da geht's erst los. Ja,
stimmt, ich habe gehört, du bist überhaupt so gut drauf wie jetzt, warst du überhaupt noch nie, habe ich gehört. Stimmt das?
Das ist richtig.
Ja, eine gute Kontakte noch vor
Nein, aber unbedingt sprechen wir über die Spielerkarriere, denn da sind wir nicht in der zweiten Liga nur zu Hause, sondern da hat auch mal die Champions League-Hymne geklungen, wenn ich mich richtig erinnern kann.
Boah, ich weiß nicht, warum du jetzt an das so aufgreifst. Also, das tut mir im Herzen gerade weh.
Muss ich mir nochmal die Kopfhörer richten, schnell?
Das tut mir weh.
Nein, es war meine Fußballkarriere. Ich glaube, ich war ein ganz gutes Talent im österreichischen Fußball und es war auf und ab. Ich glaube, es wäre noch mehr möglich gewesen. Der Körper wollte mir nicht so, vielleicht in jungen Jahren, vielleicht auch ein bisschen Einstellung würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest ein bisschen auch die Herangehensweise an das ganze Profigeschäft. Ich glaube, immer schon am Willen gehabt und Ehrgeiz und so weiter, aber vielleicht die Kritikfähigkeit als junger Spieler, da wäre vielleicht auch einmal das eine oder andere Mal, vielleicht hätten wir sich doch ein bisschen besser zuhören müssen.
Warst du ein schwieriger Spieler, würdest du sagen?
Man sagt vielleicht so, dass ich ein bisschen Diva war, keine Ahnung, weil der Dino vielleicht besser beurteilen, aber
hätte ich mir nicht so umgetraut.
Ja, du warst zu jung, ja. aber ich glaube, dass jetzt gerade speziell, wie ich aufgehört habe und trotzdem einige Spieler zu mir gekommen sind, wo man gesagt hat, man hat einen richtig geilen Weg gehabt und das war eigentlich die größte Wertschätzung, was ich erfahren habe, war nicht nur, dass viele Spieler zu mir hergekommen sind nach der Karriere und gesagt haben, hey, du hast ja ganz gut Fußball gespielt, sondern auch einfach wie du umgegangen bist mit uns oder wie du als Mensch warst oder so weiter. Das hat mir eigentlich fast am meisten bedeutet von den ganzen, wie ich aufgehört habe. Das war extrem schön, das habe ich extrem mitgenommen und als Spieler selbst, ja, ich glaube für einen Mittelfeldspieler habe ich einige Tore geschossen, also ich habe schon was mitgebracht. Dann in gewissen Dingen hat natürlich dann der Körper wieder gestreikt, so wie Champions League. Da habe ich mir leider zwei Tage vom ersten Spiel das Kreuzband gerissen, bin dann ausgefallen.
Ich weiß noch, wie wir damals mit Puls 4 haben wir, glaube ich, die Werbespots mit dir noch produziert. Kann das sein? Also, dass du im Trailer vorkommen bist und dann hast du dich davor direkt verletzt, gell?
Das kann sein. Ich war natürlich Stammspieler in der Meistermannschaft. Dann auch in Dinamo Zagreb in diesem legendären Spiel am Platz und dann.
Wo der Kinas getroffen hat, oder?
Genau, der Roman, ja. Wenn es Ernten gegangen ist, beim ersten Spiel bin ich halt im Krankenbett gelegen mit einem operierten Kreuzband und habe zugeschaut. Das war sehr hart, da wieder rauszukommen, aber irgendwann muss man sich dann als Sportler einfach sagen, was bleibt übrig? Soll ich mich jetzt weiter bemitleiden noch, weiß nicht, 3 Monate? Schau, konzentriere dich auf das, was noch kommen kann und es gibt viel Schlimmeres im Leben, also außer vielleicht Fußballer oder als Fußballer einen Kreuzbandriss zu haben. Und ja, dann wieder richtig gut zurückkommen und dann Thorsten Fink gute Zeiten gehabt, zweiter, dritter, zweimal Europa League etc. Dann wieder Knorpel schon, wieder 9 Monate weg und das war immer so auf und ab bei mir. Und ja, deswegen vielleicht auch nicht mehr möglich gewesen, auch internationale Karriere oder vielleicht Nationalteamspiele. Auf der anderen Seite denke ich immer, dass einige mit meiner Karriere tauschen würden und immer trotzdem einen guten Namen in Österreich gemacht habe.
Und der Grüni war ein fantastischer Spieler. Fantastisch. Also egal, ob der Körper mitgemacht hat oder nicht als Junger. Ich hätte es ja nicht angemerkt. fantastischer linker Fuß. War immer nett zu mir, also meistens zumindest. Also,
sogar zu dir?
Ja, sogar zu mir. Von den alten Spielern, sage ich mal, echt einer der Guten, der Netten, mit dem man ein Training kennen darf. Und da war vielleicht für mich noch ein bisschen mehr, weil er aus demselben Bundesland kommt. Haben wir von Anfang an Connection gehabt und deswegen mit dem Grüni super gern zusammengespielt und ja, denke ich gern zurück.
Grüni, was nimmst du aus deiner Spielerkarriere mit für die Funktionärskarriere?
Ja, ich sag, der größte Vorteil ist natürlich, dass man sich in die Spieler hineinversetzen kann, was der Spieler in der jeweiligen Situation durchmacht. Wie bewegt er sich am Platz? Bewegt er sich richtig? Ist er in der richtigen Position? Also ich sag, wenn man das alles selbst erlebt hat, ist es natürlich schon, sage ich, ein Mehrwert. Ich würde jetzt sagen, Vorteil gegenüber irgendeinem anderen oder so überhaupt nicht, aber das hat einen Mehrwert, dem, was man, glaube ich, nicht ersetzen kann, wenn man das selber gespürt hat, wie gewisse Dinge am Platz passieren, eben wie ich gesagt habe im Detail, wie nehme ich den Ball mit, in welcher Positionierung, wie fühlt sich das an, wenn ich natürlich den Raum hinter mir erkenne, aber ich merke trotzdem, dass der Verteidiger auf mich Druck macht, wie ich gehe damit um und so weiter. Und das kann man natürlich dann auch, glaube ich, ganz gut beurteilen. Und ich sage auch, was wichtig war, ist auch diese 3 Monate bei Striffing, war ich interimistisch
Als Trainer tätig
Trainer.
war.
Genau, ich habe die B-Lizenz, die A-Lizenz will ich in weiterer Folge auch machen und da war ich interimistisch tätig. Und das hat mir auch nochmal einen richtig guten Blickwinkel gegeben, weil auch dazu spüren, wie fühlt sich das als Trainer an der Seitenlinie, wenn man trotzdem auch gegen Rapid im Cup Achtelfinale gespielt, es waren ja auch noch ein paar gute Spiele dabei. Und das zu spüren, oder was brauche ich auch von meinen Assistenten an Unterstützung in der täglichen Arbeit, aber auch am Spieltag, auch während dem Spiel, vielleicht der Input von meinen Assistenten, wo ich selber gerade mit dem Coaching gerade den Fokus aufs Coaching habe, was gerade im Spiel passiert, und dann brauchst du vielleicht eine Unterstützung. Und dann auch diese Personen jetzt dann vielleicht in einen Staff auszuwählen, als sportlicher Leiter und so weiter, oder welchen Mehrwert die bringen können, das hat auch einen großen Input gehabt, sage ich einmal, diese Erfahrung für meine jetzige Entwicklung, sage ich einmal. Und als Spieler natürlich, so wie ich gesagt habe, das größte Mehrwert einfach, dass du es einfach gespürt hast, was gewisse Dinge bedeuten.
Aber es klingt so, als wäre die Trainertür nicht ganz zu.
Na, also kann ich mich eigentlich jetzt einmal ganz klar positionieren, dass ich mich jetzt eigentlich
Schon.
schon in dieser sportlichen, im operativen Management, im Fußball sehe. Aber ich will mich einfach breit aufstellen, weil, so wie ich gesagt habe, ich bin realistisch genug, dass da auch nicht immer die richtigen Jobs gerade zum richtigen Zeitpunkt frei sind. Und deswegen würde ich es auch nicht trotzdem ausschließen, auch das Trainergeschäft. Irgendwann muss man sich natürlich einmal spezialisieren, das tue ich eh gerade. Aber ja, es ist ja auch nicht, wie soll ich sagen, kommt ja nicht von ungefähr, dass einige Trainer dann trotzdem einmal einen Ex-Profi, vielleicht das Trainerteam mitnehmen, um genau das, was ich vorher beschrieben habe,
Zu bekommen.
auch diese Expertise mit ins Trainerteam zu bringen. Und ja, deswegen will ich einfach auch nichts ausschließen und mich breit aufstellen.
Grüne, schön war's, wieder mit dir zu plaudern. Mario, viel Spaß in Lissabon weiterhin. Vielleicht kannst du
Jetzt
noch ein paar
auch das.
Wintertransfers eintüten.
Na, eigentlich schade, dass der Grüne in Wien sitzt, weil der wird da super herpassen. Einladung wird da, wenn du noch schnell einen Flieger nimmst.
Ja, Stifting hat der Privatjet, dann machen wir schnell.
Also den
Der
gibt's
ist
noch.
überblieben.
Sehr gut. Schauen wir nur, ob wir ihn voll tanken können. Nicht, dass er irgendwo auf halber Strecke runtergeht.
Ja, geht sich nicht aus, aber zum Abschluss auch noch, Dino, danke für deine netten Worte. Warst einmal ein guter Junge. Ich glaube, dass du, ich meine, jetzt bist du mittlerweile, oh mein Gott, gehört auch schon in einem ein richtiges Mannesalter gewachsen, sage ich mal, aber trotzdem als junger Spieler immer Top-Einstellung gehabt, immer sehr hart gearbeitet, und ich glaube, dass das sowas eben zugutekommt, wenn man so Einstellung hat wie du zum Sport. Und deswegen wünsche ich dir auch von meiner Seite alles Gute. Ich hoffe, dass der Weg noch so, wie du sagst, auf Daumen hast du noch einige Jahre vor dir, dass du gute Vereine findest noch und einfach da unseren Hobby zum weiterhin zu einem guten Beruf machen kannst. Und ja, danke für die Einladung. Wolltest du noch nicht beenden jetzt den Podcast, aber dass ich es
Ich
gesagt habe,
sehe,
zumindest.
ich gebe noch eine Prognose raus, bevor wir Schluss machen. Der Sportdirektor Alexander Grünwald holt noch irgendwann einmal den Torhüter Tino Casale.
Mann,
Wenn
das
das
war Spaß.
aufgeht, wenn das aufgeht, zahlt
Eine
ihr beide,
These.
dann zahlt ihr beide mir Abendessen.
Okay, ist in Ordnung. Ich zahle es,
Ja.
liebend gerne.
Neue Folgen von Man kennt sich, man schätzt sich, gibt es jeden zweiten Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.